habe einige Rennen abgeladen, wie man so schön sagt, aber ich habe einige Rennen ziemlich geil abgeliefert.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf Sky Sport Austria. Herzlich willkommen im Wiener Riesenrad, wo wir heute eine Größe des österreichischen Skisports bei uns zu Gast haben. Und ich kann Ihnen sagen, all seine größten Erfolge sind filmreif. Unter anderem werden wir heute erfahren, wie man es schafft, die Streif zu bezwingen mit einem Bandscheibenvorfall und sie dann auch noch zu gewinnen. Es freut mich sehr, dass er heute hier bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Hannes Reichelt.
Hallo, danke für die Einladung.
Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Aus Innsbruck heute extra angereist, mit Blick über Wien. Sie kommen aber aus den Bergen, fühlen sich dort wahrscheinlich auch wohler als in der Stadt, oder?
Ja, also wohler definitiv, aber Wien hat doch immer, ist eine Reise wert.
Würden Sie sagen, dass aufgrund Ihrer Herkunft, aufgrund der Berge, wo das Wetter meistens auch schöner ist als bei uns, wobei der Ausblick ja ganz toll ist, ein Grund für Ihren Wunsch war, Skifahrer zu werden?
Dass ich Skifahrer oder Rennfahrer geworden bin, war doch eine spezielle Situation. 1991 war ja auch schon mal in Saalbach Hinterklemm die Weltmeisterschaft. Da war ich gerade 10 Jahre alt und da sind wir mit dem Skiclub dort gewesen und haben einen live zugeschaut im Riesentallauf und da war ich total beeindruckt, wie der Rudi Nierlich damals Riesentallauf-Weltmeister geworden ist. Zweites Idol damals, Stefan Eberharter, der ist Doppelweltmeister geworden in dem Jahr. Und das waren zwei Vorbilder für mich, die mich halt nachher über Jahre hinweg motiviert haben, das auch zu machen. Und ein Jahrzehnt später war ich dann mit dem Stefan Eberharter im Weltcup gemeinsam am Stockerl. Und da habe ich mir das erste Mal gedacht, wow, jetzt bin ich genau dort, wo ich hin wollte.
Das sind schon ganz besondere Momente, oder? Was geht da in einem vor, wenn man dann so spürt, man hat sich das ja eigentlich erfüllt, was man sich gewünscht hat?
Ja, wenn man mit seinem Kindheitsidol gemeinsam bei einem Weltcuprennen am Stockerl steht, das Foto habe ich jetzt noch immer zu Hause. Und da kriege ich jetzt noch immer Gänsehaut, weil es einfach wirklich so, wenn man sich als Kind denkt, das möchte ich mal schaffen und das wirklich auch schafft, das ist sowas Schönes eigentlich. Und alles, was dann gekommen ist, glaube ich, war doch ein bisschen eine Draufgabe.
Total schön und was total Besonderes, was Sie da auch geschaffen haben. Am Weg dorthin, was würden Sie sagen, waren die entscheidenden Momente? Sprechen wir jetzt einmal vor allem von Kindheit, Jugend, wo Sie als Talent ja entdeckt wurden, damit Sie dorthin kommen.
Mit 6 Jahren bin ich vom Skiclub-Trainer entdeckt worden. Der hat also bei der Ortsmeisterschaft in Radstadt. Der hat zu meinen Eltern gesagt, wollt nicht den Hannes zum Skiclub-Training schicken, weil der hat Talent. Und der heißt German Baurecker und der German hat dann mich eigentlich echt über Jahrzehnte hinweg begleitet und gefördert. Und da hat es auch Situationen gegeben, wo ich einmal nicht so leicht gehabt habe. Also da wäre zum Beispiel aus dem Landeskader rausgefallen, weil die sportlichen Leistungen nicht gepasst haben. Und da hat sich zum Beispiel der German total für mich eingesetzt, dass ich im Kader drinnen bleibe. Das war sozusagen einmal der erste Ding. Wenn ich da rausgefallen war, vielleicht hätte ich dann gesagt, okay, ich lasse das Skifahren, interessiert mich nicht mehr.
Wie war das bei Ihnen, vor allem jetzt in der Jugend zu Beginn? Da hat man sicher auch mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Gerade wenn man an Kinder denkt oder auch an Jugendliche, da geht es schon auch manchmal bös her. Was haben Sie da für Erinnerungen dran? War der Weg immer geebnet und einfach bei Ihnen oder gab es da auch Herausforderungen?
Ja, im Jugendbereich oder Kinderbereich. Man ist da im Landeskader, so mit, was ist das, 8, 10 Jahren ist man ungefähr und dann fährt man auf die ersten Kurse. Und wenn man halt da von Typ her, ich weiß nicht, das wirst du mal wahrscheinlich nicht mehr glauben, eher ein sehr zurückhaltender Typ ist und ein ruhiger, dann wird man halt auch manchmal auf die Probe gestellt.
Also, das heißt?
Glaube ich, wird in der heutigen Zeit unter Mobbing fallen.
Gibt es konkrete Erlebnisse, an die Sie sich erinnern?
Verschiedenste Sachen. Also da früher hat es sich eine Sachen gegeben wie Bastern also, oder unter die Dusche stellen. Also das ist eigentlich ja, für Selbstvertrauen, wenn sie das probieren mit dir zu tun, brutal schlecht. Aber ich habe irgendwie aus dem schon meine Motivation auch gezogen. Ich habe mir gedacht, ja, es hat es gemeinsam, ja, ich soll senken auf der Skipiste.
Das spricht aber auch für ein sehr starkes Selbstbewusstsein, oder? Weil ich meine, das muss man mal aushalten in dem Alter.
Wenn ja, es war nicht leicht, aber es ist, das waren vielleicht ein paar Personen, aber es hat nachher viele Nette auch gegeben. Und das andere ist einfach ein Machtkampf. Das fängt im Kindesalter an, weil die haben auch gesehen, okay, der Hannes, der ist eine Konkurrenz für mich, der kann gut werden, oder?
Was war bei Ihnen Ihrer Meinung nach der Unterschied zu denen, die es nicht geschafft haben, dass Sie an die Spitze gekommen sind?
Ich habe ein klares Ziel gehabt.
Was war?
Das war, ich wollte immer Weltmeister werden. Also der Kindheitstraum, den ich damals 1991 irgendwie gesehen habe, das möchte ich mal da, der hat sich in meinem Kopf so manifestiert.
Sie haben jetzt eh schon einen Ihrer größten Erfolge angesprochen. Ich möchte die drei Großen mit Ihnen ein bisschen durchgehen. Sind alle drei Rennen verfilmbar in einen großen Blockbuster? Also beginnend mit 2007, 2008, wo Sie die Super-G-Kristallkugel geholt haben, wenn wir das jetzt chronologisch durchgehen. Ein absoluter Krimi. Um einen Punkt haben Sie dann damals geholt, und zwar gegen Didier Küsch. Können Sie uns in diesen Tag noch einmal mitnehmen? Weil Sie haben es beim letzten Rennen geholt, in Bormio war es, glaube ich, oder?
2 Jahre davor war ich schon relativ gut in der Super-G-Wertung und habe es vor dem letzten Super-G ziemlich vergeigt und bin nicht unter die 3 gekommen. Ich war Dritter, glaube ich, vor dem letzten Rennen. Didier Küsch hat geführt, 99 Punkte vor mir. Und habe mir nur gedacht, nein, ich will jetzt unter die 3 bleiben. Gell? Und habe mir in Bormio dann in Super-G gedacht, okay, die beste Variante ist, ich gebe jetzt einfach Gas und schaue, dass ich das Rennen gewinne, nachher bin ich sicher unter die 3. Habe einen super Lauf erwischt, also natürlich, Bormio ist eine Strecke, die einem Techniker wie mir gelegen ist, und habe eigentlich an dem Tag genial abgeliefert. Also im Nachhinein habe ich mir gedacht, ja, Wahnsinn. Also ich habe nie den Druck verspürt, ich muss jetzt da eine Kugel gewinnen. Mit einem Kollegen habe ich noch geblödelt, ein paar Tage vorher, ja, 99 Punkte werden für einen Küsch nicht genug sein, aber habe selber eigentlich nicht daran gedacht.
Ja, weil hat er ja wirklich weit nach hinten fallen müssen.
Genau,
ja,
aus den 15 rausfallen müssen, dass man keine Weltcup-Punkte macht. Mhm. Und die Möglichkeit oder die Chance auf das war sehr, sehr gering. Und dann ist der Didier Küsch gekommen, und da hat man schon gemerkt, was mental das mit ihm gemacht hat. Er wollte das unbedingt natürlich nach Hause fahren und hat halt dann runterbremst. Ich bin da am Leaderboard gestanden und denke mir, der fährt runter wie ein Skilehrer, das gibt's doch nicht. Gell? Und nachher ist der Hermann Mayer sogar zu mir zugekommen, Hannes, das geht sich aus. Gell? Und haben wir dann wirklich total mitgefiebert. Dann war er natürlich unter die 15, aber es ist ja noch Dani Albrecht dahergekommen, ein Schweizer. Und der hat wirklich den Funkspruch bekommen vom Cheftrainer. Dani, du musst bremsen. Gell? Und der Dani, und das war kurz vor
Wahnsinn, dass es sowas im Skifahren auch gibt. Also man kennt das ja aus der Formel 1.
Aber total. Und der Dani ist rausgestartet, zuerst mit der Absicht, ja, okay, ich fahre gemütlich. Und irgendwie während dem Lauf hat er sich gedacht, als Skifahrer ist man doch ein Einzelsportler. Und hat dann Gas gegeben und in die Decke ist dann auf den 16. Platz gefahren.
Und dann eben diese Kugel in Händen zu halten, war für Sie wahrscheinlich auch was ganz Besonderes.
Ja, oder? Definitiv. Also sie ist ja sportlich gesehen, so eine Kugel hat ja einen riesen Stellenwert, weil es ist nicht eine Momentaufnahme vom Tag, sondern die ganze Saison musst du abliefern. Und ich habe einige Rennen abgeladen, wie man so schön sagt, aber ich habe einige Rennen ziemlich geil abgeliefert.
Und dann kommen wir zu Kitzbühel, wenn wir bei diesen ganz großen Momenten bleiben. Das war dann 2013, 2014, also ein paar Jahre später, wo Sie die wichtigste Abfahrt im Jahr gewonnen haben. Ich habe mir die Abfahrt gestern noch einmal angeschaut. Es ist unfassbar, wenn man sich vorstellt, dass Sie einen Bandscheibenvorfall hatten, wie Sie das da runtergefahren sind. Nehmen Sie uns bitte mit.
Ja, es hat ja das mit dem Rücken hat ja schon länger begonnen. Also sicher in die Monate davor immer wieder Rückenprobleme gehabt, aber im ersten Training in Kitzbühel hat es mir während dem Training nochmal einen Schlag verpasst in den Rücken rein und es war auf einmal die Schmerzen von erträglich zu unerträglich.
Also vor der Abfahrt noch?
Vor der Abfahrt noch. Okay. Habe ich mir gedacht, ja, ich gehe besichtigen und dann sage ich, ich kann nicht fahren, es tut mir einfach zu weh. Und dann Besichtigung gegangen und dann bin ich auf die Einfahrstrecke mit meinem Schwiegervater, weil aufgeben tut mir einen Brief. Und dann war es so, dass ich erste Fahrt brutal weh gehabt. Zweite Fahrt hat nachher der Schwiegervater gesagt, probier mal gebückt, weil da geht es dir ja besser. Gell? Und zweite Runde, super, keine Schmerzen. Gell? Gebückt, funktioniert, passt, so fahren wir. Dann bin ich noch eine Runde freigefahren, das nochmal zu versuchen oder zu verinnerlichen, dass ich, wie ich zum Fahren habe. So 4 Minuten vor dem Start, da steht man eigentlich schon im Starthaus drinnen, bin in die Ski reingegangen und dann denke ich mir, boah, die Schmerzmittel haben wir gerade ausgelassen. Also ich habe richtig weh gehabt. Dann habe ich mir wirklich im Gedanken ein paar Passagen ausgesucht. Wenn ich dort einen Schmerz verspüre, nachher schwinge ich dort ab. Und bin nachher am Start gestanden und bin bis 10 Sekunden vor dem Start nur auf die Stöcke gelehnt, um den Rücken zu entspannen. Und nachher fange ich halt piepsen und dann bin ich losgestartet. Mit dem Fokus einfach, was ich beim Einfahren gesagt habe, okay, schön gebückt
und dann tut es nicht weh.
Und dann bin ich halt die ganze Strecke runter, keinen Schmerz verspürt, durchs Ziel und dann schaust, wenn du durchs Ziel fährst, schaust auf die Zuschauer und wenn die jubeln, dann ist es ein gutes Zeichen. Die haben gejubelt, dann denke ich mir, geil, oder? Vielleicht sogar ein Stockerlplatz. Dann schwinge ich ab und dann schaue ich auf die Zeittafel, grün, erster Platz, denke ich mir. Fuck, entschuldige den Ausdruck, aber jetzt werde ich nicht dieses Rennen da gewonnen haben. Gell? Und dann jubelt die so, gell? Und nachher denke ich, oh, das tut jetzt weh. Gell? Und nachher habe ich mir wirklich einmal lange nichts ankennen lassen, habe zwar brutal Schmerzen gehabt. Ich bin dann bei einem Interview auf dem Ski gelehnt und auf dem Stock gelehnt, bin ich beim Interview gestanden und habe so ein Interview gemacht. Dann im Zielraum, also beim Leaderboard, bin ich gehockt, da gesessen. Jeder hat gemeint, ich bin so emotional dabei, bin ich einfach nicht mehr da gestanden. Meine Frau hat nachher gesagt, die ist Ärztin auch, hat gesagt, Hannes, da stimmt was nicht, du musst dir das unbedingt anschauen. Und 2 Tage später bin ich dann zum Dr. Michael Gabel in die Kettenbrücke und hat mir gedacht, ja, mach mal da MRI. Dann hat er sich das angeschaut und hat dann zu mir gesagt, Hannes, so kann ich dich nicht noch zu Olympia fahren lassen, so kann ich da keine Sportfreigabe geben. Und da war so ein Teil von der Bandscheibe, war frei im Nervenkanal drinnen und das hätte alles Mögliche verursachen können, von Impotenz, Inkontinenz, Gelähmtheit, also es war eine schwierige Entscheidung zu dem Zeitpunkt, aber die einzige richtige Entscheidung, dass ich einfach die Saison beende und nachher nicht zur Olympia fahre.
Hat es sich ausgezahlt, dass Sie Kitzbühel gemacht haben?
Ja, definitiv. Also ich weiß nicht, ob ich mit dem Wissen, was ich jetzt habe, würde ich wahrscheinlich nicht mehr fahren, aber damals definitiv die beste Entscheidung.
Und in Sochi hat dann Ihr Zimmerkollege, Sie haben es vorher angesprochen, die waren immer wichtig für Sie, welchen Sie sich da aussuchen, Ihr Zimmerkollege die Abfahrt gewonnen, und zwar Matthias Meyer. Haben Sie zuschauen können beim Rennen selbst?
Wenn dein Zimmerkollege dann Olympiasieger wird und du eigentlich in der Form deines Lebens dann zuschauen musst, das hat wirklich einmal 2 Wochen gedauert, wo ich mir gedacht habe, warum? Warum kann ich da nicht dabei sein? Und irgendwann hat aber nachher das mental schon so umgeschlagen, dass man denkt, nein, ist cool, oder? Der Matthias, das ist eigentlich ist ein Freund von dir, freu dich mit dem. Und es ist nachher so, dass du denkst, okay, du hast in der Mannschaft einen Olympiasieger, du hast einen Benchmark auch. Und so kannst du nachher gegenseitig pushen und jeder profitiert davon.
Aber sie verbindet bis heute eine Freundschaft mit Matthias Meyer und deshalb habe ich Ihnen auch eine kleine Überraschung mitgebracht.
Servus Hannes, grüß euch, liebe Sky-Zuseherinnen und Zuseher. Freut mich sehr, Hannes, dass du da heute das Interview machst und dass du unsere Freundschaft und Kollegialität da über die Jahre so erwähnst. Auch von meiner Seite große Freude, mit dir gemeinsam im Zimmer gewesen zu sein und auf der Strecke habe vieles lernen können von dir. Bin da als Junger dazugekommen. Du hast mir einiges gezeigt und hat mir in meiner Karriere natürlich viel weitergeholfen. Und wenn ich mich zurückerinnere, jetzt vor 2 Wochen, wo wir uns am Hahnenkamm getroffen haben, gemeinsam die Abfahrt noch einmal runtergecoacht sein und über alte Zeiten ein bisschen geplaudert haben, ist es immer wieder schön, dich zu treffen und dich zu sehen. Und ja, ich wünsche euch noch ein schönes Interview und alles Gute. Ciao.
Wie wichtig ist es, dass man solche Verbündeten im Skizirkus hat?
Sehr wichtig, vor allem wenn du, also mit den Zimmerkollegen musst du mehr als nur der Sport verbinden. Da musst du Freundschaft haben, weil mit dem bist du immer beieinander. Der Matthias, voll nett, also, dass er eben auch sagt, oder, dass er viel von mir gelernt hat. Das glaube ich, ja, ist ein hohes Kompliment für mich.
Was sind denn so die größten Herausforderungen im Skizirkus in diesem Umfeld für Sie persönlich gewesen? Was der Druck war, dass viele nicht zu Hause seien?
Der Druck, ja, aber eher nicht der Druck von außen oder auch nicht der eigene Druck, sondern der Druck, dass man ans Limit gehen muss, um vorne mitzufahren. Als Beispiel in Kitzbühel. Wenn du dort auf Stockerl fahren möchtest, dann musst du wirklich ans Limit gehen. Das heißt, der Grad zwischen Sieg und Niederlage oder gute Platzierung und Abflug ins Netz ist sehr schmal. Oder es kann auch sein, dass die abwirft und du hast eine Verletzung und die ganze Saison ist vorbei. Da sie immer zu pushen, ans Limit zu gehen, ist kräfteraubend. Das war zum Beispiel in meiner letzten Saison, bevor ich aufgehört habe, habe ich gemerkt, okay, ich kann das nicht mehr lang machen. Ich kann mich nicht mehr so pushen, dass ich ans Limit gehe. Und dann ist einfach der Zeitpunkt gekommen, dass man dann aufhört.
Waren da vielleicht auch die Kinder dafür verantwortlich, dass man dann so einen Gedanken hegt? Sie haben da auch eine Kleinigkeit mitgebracht von einem ihrer Söhne.
Genau, das ist der Jacki. Ein Jack und das ist Kuscheltier von meinen Kleinen. Und es hat geheißen, ich soll etwas Persönliches mitnehmen. Das habe ich daheim kurz vorgebracht. Nachher hat der Niklas gesagt, nimm einen Jacki mit, der muss eher mal nach Wien.
Waren die Kinder dann eben, wie gerade gesagt, auch ein Grund dafür, diese Geschichten, die man ihnen dann erzählt, diese Dinge, die man mit ihnen erlebt, etwas, was auch was verändert im Kopf?
Also in dem Moment, wo ich sage, okay, ich höre auf, habe ich mir nicht vorgestellt, dass irgendwie die Kinder oder der Niklas der Grund war, warum dass ich aufhöre. Weil ich den Eindruck gehabt habe, dass mich das jetzt nicht irgendwie hemmt oder mehr zum Nachdenken anregt. Aber mit ein bisschen Distanz zu dem, glaube ich schon, dass im Hinterkopf das ein bisschen mitspielt.
Gab es einen entscheidenden Moment, an den Sie sich erinnern können, wo Sie vielleicht an einen Start gegangen sind oder ein Gespräch geführt haben, wo Sie dann wirklich diese Entscheidung getroffen haben?
2 Momente. Das war bei den 2 schwierigsten Abfahrten im Weltcup-Winter. Das ist erstens in Bormio. Es war wunderschönes Wetter. Bin im Zimmer gesessen, bevor ich zum Start drauf war und habe mir gewünscht, das Rennen wird abgesagt. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, die Einstellung, die passt gerade nicht. Gell? Und dann in Kitzbühel bin ich mit meinen jungen Kollegen so im Warm-up-Raum zusammengesessen und noch mein Skiclub-Kollege, der Neumeier Christopher, sagt zu mir, dass du das noch einmal antust, Hannes. Und ich habe mir nur gedacht, wie recht du hast. Und habe mir nachher, ja, jetzt war ich aber, so innerlich habe ich mir nachher gedacht, ich fahre jetzt die Saison fertig, aber noch eine Saison mich mental immer wieder so vorzubereiten, dass ich ans Limit gehe, schaffe ich einfach nicht mehr.
Und man muss ja auch sagen, Sie haben in Ihrer Karriere auch Ihren großen Kindheitstraum erfüllt und diesen dritten großen Erfolg auch noch auf jeden Fall erwähnt zu haben. Sie sind nämlich Weltmeister geworden und zwar war das 2015. Da machen wir jetzt nochmal einen Sprung zurück, weil das war in der Saison, wo Sie eigentlich zurückgekommen sind nach diesem Bandscheibenvorfall. Und haben dann den Super-G gewonnen eben bei der WM und das war dann eben in Beaver Creek. Was bedeutet das? Ist diese Goldmedaille über alle anderen zu stellen für Sie, weil es eben der Kindheitstraum war?
Ich sage, jede von den 3 Geschichten hat einen eigenen Regisseur. Und Ich würde keine für die andere eintauschen oder Ähnliches. Und der Sieg da bei der Weltmeisterschaft ist natürlich ein Kindheitstraum gewesen. Das war mir oder ist mir erst eigentlich im Nachhinein bewusst worden, wie wichtig eigentlich der Sieg für mich war. Und ich bin da zu den Rennen hingegangen im Februar als einer der Top-Favoriten. Viele Kritiker und viele Sachen haben versucht, mich da am Weg dorthin wegzustoßen oder abzubringen. Nachher habe ich aber doch den Fokus und mental mich so vorbereiten können und den Fokus so zu legen, dass ich einfach wirklich an dem Tag geliefert habe. Das ein Jahr nach dem Bandscheibenvorfall. Das war sicher für mich mental eine von meinen besten Leistungen. Bei der Siegerehrung von der WM-Medaille bin ich da oben gestanden am Stockerl und habe mir gedacht, eigentlich ein Wahnsinn, jetzt stehe ich genau dort, wo meine Idole 1991 gestanden sind und habe die Medaille, die von der WM ist ja immer die gleiche. Also die schaut ja immer schon jahrzehntelang gleich aus. Und heute hat sowas in der Hand, was meine Kindheitsidole gehabt haben. Und da habe ich schon gemerkt, okay, das ist schon ein spezieller Moment.
Würden Sie eigentlich Ihrem Sohn empfehlen, Profi zu werden, also Skiathlet zu werden, in den Skizirkus einzusteigen? Es gibt nämlich ein virales Video von Ihrem Sohn, wo man sieht, wie gut er Skifahren kann. Würden Sie es ihm raten?
Raten? Ich glaube, ich brauche ihm das gar nicht raten. Also er hat im Moment so eine intrinsische Motivation für Skifahren, dass man oft denkt, mach bitte andere Sachen. Ja, mach Gott sei Dank keinen anderen Sport und sage mal, ich tue ihn nicht abraten vom Skifahren. Der Sport hat mir und meiner Frau, sie ist auch Rennen gefahren für die italienische Mannschaft und der hat uns viel gegeben, der Sport. Und ich weiß natürlich, viel Risiko ist verbunden, aber wenn er Fußballer wird, gibt es auch Kreuzbandrisse und so.
Wenn Sie auf Ihre Karriere zurückblicken, gibt es da irgendwelche Dinge, wo Sie sagen, das hätte ich mir gerne erspart oder das bereue ich? Ich will jetzt zum Beispiel nur erwähnen, damals diese Dopingvorwürfe, die es gab in Ihre Richtung, die medial groß aufgebauscht worden, Sie haben das dann ja auch sofort klargestellt über den ÖSV, aber ich stelle es mir schwer vor, mit sowas umzugehen.
Es war eigentlich eine Horrorzeit für mich. Eigentlich sollte es in einer super schönen Zeit sein, weil du gerade Papa warm bist und so, und nachher kämen sich eine Vorwürfe daher. Eigentlich einfach nur so aus dem heiteren Himmel, oder? Ich hätte nie damit gerechnet. Und nur, weil ich mit einem falschen Trainer zusammengearbeitet habe.
Es wurden damals die Gerüchte verbreitet, genau, über Sie, dass Sie auch gedopt sind.
Ja, genau. Und wenn da das vorgeworfen wird, da zieht es dann mal in den Boden und in den Füßen weg. Es hat sich relativ lange hingezogen, aber dann im Herbst waren die Anschuldigungen sind fallen gelassen worden oder die Ermittlungen eingestellt. Und dann denke ich mir, für was jetzt? Gell? Jetzt habe ich monatelang dafür gekämpft, eigentlich für meine Unschuld. Und dann sind sie draufgekommen, ja, nein, ist doch nicht. Da sind wir einen falschen Weg nachgegangen.
Würden Sie sagen, es war die schlimmste Zeit in Ihrer Karriere? So mental? Weil Sie haben sich kurz danach auch das Kreuzband gerissen, ja, in derselben Saison, oder?
Also ich sage mal, der Sommer ist ja dafür da, dass du dich ordentlich auf den nächsten Winter vorbereitest und dass du runterkommst ein bisschen. Und der Sommer war einfach null Erholung für mich. Einfach, wenn ich eine Freizeit gehabt habe, nachher habe ich an den gearbeitet, dass ich meine Unschuld beweise. Und deswegen glaube ich schon, dass der Kreuzbandriss damals nicht von irgendwo hergekommen ist, sondern auch deshalb, dass ich im Sommer nicht meine Ruhe gehabt habe und dass ich mich in Ruhe vorbereiten habe können auf den Winter.
Was das dann mit einem macht, die Öffentlichkeit? Sind Sie jetzt glücklich, so wie es ist? Sind Sie froh, dass Sie aufgehört haben, dass jetzt alles so ist, wie es ist? War Ihre Karriere, wenn Sie darauf zurückblicken, die ja unfassbar spannend ist und so viele Geschichten schreibt, so, dass Sie darauf zurückblicken und sagen, ich bin zufrieden und so zufrieden, wie es jetzt ist?
Ja, also ich glaube, mein Kindheitsziel habe ich erreicht. Das war, Weltmeister zu werden. Natürlich, wenn man dann Sportler ist, möchte man mehr Kristallkugeln, mehr Medaillen, Olympiamedaillen und so. Aber ich habe viel mehr erreicht, als wie ich mir eigentlich erwartet habe. Als der 10-jährige Hannes, der einfach gern Skifahren da hat, hätte man nie zu träumen gewagt, dass ich einmal dort oben stehe, wo meine Kindheitsidole gestanden sind. Dass ich eine goldene Gams daheim habe, dass ich eine Kugel daheim habe, eine Kristallkugel. Ich habe mir eigentlich damals einfach nur gedacht, ich darf einfach gerne mal ein Weltcuprennen gewinnen.
Und am Ende ist all das draus geworden, was Sie geschafft haben. Hannes, es war uns eine Riesenfreude, dass Sie hier waren. Es hat große Freude gemacht und vor allem große Freude gemacht, Ihnen zuzuhören bei den Geschichten. Und das, was jetzt am Schluss noch kommt, ist unser Gästebuch der Riesen. Dafür machen wir jetzt noch ein Foto, wie immer.
Puh.
Vielen lieben Dank. So, und jetzt bitte einmal vorlesen.
Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.
Und singen kann er auch noch, dieser
Nein,
Mann.
Kann ich
unfassbar.
Nicht. Aber ich sing gern.
Ja, Sie waren ja auch musisch unterwegs, muss man sagen.
Genau, ja.
Wenn man sich ein bisschen mit Ihnen auseinandersetzt, dann kommt das heraus. Na, vielleicht schreiben Sie noch die große Musikkarriere an, wer weiß.
Nein, also Schuster, bleibt bei deinen Leisten.
Herzlichen Dankeschön. Dank, dass Sie da waren. Es hat große Freude bereitet. Und meine Damen und Herren, schön, dass auch Sie wieder mit dabei waren im Balkon 28 hier auf Sky Sport Austria. Bis zum nächsten Mal.